Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Römerbrief, Kapitel 5. Römer, Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. Wir betrachten heute die Verse 1 bis 2. Lasst mich euch daran erinnern, dass der Römerbrief ein Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom ist, die eine diverse Gemeinde war, also mit unterschiedlichen Kulturen. In gewisser Weise war die Haupttrennung zwischen den Judenchristen und der Heidenchristen. Und Heiden beschreibt, ist ein Sammelbegriff für alle Menschen weltweit, die nicht jüdisch sind. Und manche Kommentatoren haben das Buch der Römer, das Buch der Rechtfertigung aus Glauben beschrieben. In einer gewissen Weise können wir sagen, das ist richtig. Die ersten zwei Kapitel konzentrieren sich in besonderer Weise auf die Sündhaftigkeit des Menschen, was das erste Prinzip ist, warum wir denn diese wunderbare Lehre der Rechtfertigung aus Glauben brauchen. Wir sind Sünder, die die Gerechtigkeit Gottes brauchen. Im dritten und vierten Kapitel konzentriert sich Paulus dann besonders auf diese Lehre, die Rechtfertigung aus Glauben. Wie werden Männer, Frauen und Kinder vor Gott gerecht? Wie kannst du vor diesem heiligen Gott bestehen? Gott in sich selbst ist der Standard für alles, was gut und heilig und gerecht ist in dieser Welt. Wie können wir vor ihm bestehen, wenn wir ein Volk sind, das gegen ihn gesündigt hat? Und besonders in Kapitel 4 hat Paulus nicht nur gesagt, dass dieses Bestehen vor Gott, diese Gerechtigkeit, die wir haben können, dass es aus Glauben ist, sondern dass es auch immer schon aus Glauben war. Kapitel 4 blickt zurück auf das Alte Testament, auf das Beispiel von Abraham, auch kurz über David, auch kurz über die Opfer des Alten Testaments, besonders die Beschneidung, die Rituale des Alten Testaments. Mehr und mehr baut Paulus hier also sein Argument auf, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind alleine durch den Glauben vor Gott gerecht sein können. Den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir nun zu Kapitel 5 kommen, da ist jetzt ein Übergang. In den Versen 1 bis 2, besonders Vers 1, der Beginn, ist dieses Wort, da wir nun, also eine deswegen, deshalb, weil das wahr ist, also Kapitel 1 bis 4, weil diese Dinge wahr sind, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Das ist also diese Lehre der Rechtfertigung, die hier die Grundlage bildet. Lass uns nun unsere Aufmerksamkeit auf das Lesen des unfehlbaren, inspirierten Wortes Gottes legen. Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Soweit das Wort des Herrn des Himmels. Lass uns beten. Herr, wir haben die Lesung der Schrift gehört und wir bitten dich, dass du uns Verständnis schenkst. Lass uns ein Volk sein, das dein Wort durchforscht, dass wir deinen Sohn erblicken mögen. Und hilf deinem Wort, dass es in unsere Herzen eingedrückt wird und dass es uns nach deiner Gerechtigkeit suchen lässt und dass wir die Notwendigkeit eines Retters erkennen. Wir danken dir für dein Wort, Vater, und bitten dich, dass du uns mit deinem Wort segnest. In Jesu Namen. Amen. Wie kann eine Person vor dem Herrn, vor dem Gotteshimmels bestehen, wenn sie nicht Jesus Christus hat? Das ist eine universelle Frage. Jede Person, die jemals geboren wurde und jemals geboren wird, hat diese Frage zu stellen oder steht vor dieser Frage. Ich möchte euch hier einfach nur die Worte des Paulus mit euch teilen, wie er hier den Zustand des Menschen vor dem Herrn beschreibt, außerhalb der Gnade Christi. Das Buch der an die Epheser, Kapitel 2, könnt ihr mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Epheser 2, die Verse 1 bis 2. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter denen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist ein sehr krasses Bild. Wir sind tot. Wir folgen einem falschen Geist. Wir sind Kinder des Zorns. Aber dann im Römerbrief Kapitel 1, die Verse 18 bis 20, beschreibt Paulus das noch einmal mit diesen Worten. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Seht ihr in diesen zwei Abschnitten? Da haben wir eine grundsätzliche Beschreibung, wie eine Person vor Gott dasteht oder wie die Beziehung von ihr zu Gott ist, wenn sie nicht in Christus ist. Und es ist keine gute Beziehung. Tatsächlich denke ich, als ich heute Morgen aufwachte und sehr ernüchtert war, wir können sagen, es ist eine schreckliche Beziehung. Eine erschreckende Beziehung. Denn wenn wir das in Worte fassen wollen, besonders in ein Wort, wie wir vor Gott stehen in Beziehung zum Gott des Himmels ohne Christus, dann können wir es zusammenfassen mit dem Wort Feind. Feind. Eine Person, die in Feindschaft zu Gott steht oder im Krieg mit Gott gegen den Gott des Himmels. Und wenn dich das nicht zum Zittern bringt, dann wache auf an diesem Morgen. Denn er ist der, der alles geschaffen hat. Und in seiner Hand liegt alle Gewalt und Macht. Auch Gericht. Und ich weiß nicht, wer du bist und wie du dich fühlst über dich selbst. Aber ich bin mir sehr schmerzhaft bewusst über meine eigene Begrenztheit. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde wird das Gewicht größer, wie mein Leben vorbeizieht und entrinnt. Und es ist so viel, was meine Hände nicht tun können. Ich gegen meinen Gott, das ist erschreckend. Mich vorzustellen in Widerstand gegenüber dem Gott des Himmels, das ist erschreckend. Der Gott, der Jahwe Sebaot genannt wird, der Herr der Herrscher. Er leitet eine Armee von Engeln. Auf der anderen Seite des Schlachtfelds bin ich. Das ist erschreckend, angsteinflößend. Krieg charakterisiert den natürlichen Menschen und natürlichen Mann, Frau oder Kind. Das ist die Beziehung, in der sie gegen den Gott des Himmels sind. Das ist das Zeugnis der Schrift. Krieg. Und Apostel Paulus, derselbe, der beide diese Abschnitte geschrieben hat, sagt uns an diesem Morgen in unserem Abschnitt, wenn wir gerechtfertigt sind, dann ist all das nun anders. All das ist nun verändert. Und wenn wir an seinen Sohn glauben und als gerecht erklärt werden, wenn wir für gerecht erklärt werden, weil wir an Christus glauben, dann gibt es keinen Krieg mehr. Da ist keine Feindschaft mehr, sondern Frieden. Und da sind Gaben, und eine zukünftige Hoffnung. Wie wir unsere Bibeln also aufnehmen und heute Vers 2, 1 und 2 in Römer 5 betrachten, möchte ich euch drei Dinge aufzeigen, drei Geschenke, die wir erhalten, wenn wir durch Glauben an Christus gerechtfertigt sind. Das erste Geschenk, Vers 1, Frieden mit Gott. Zweite, Vers 2, die Gegenwart Gottes. Und das dritte Geschenk, zweiter Teil von Vers 2, der Lob Gottes. Frieden, Gegenwart, Lobpreis. Wenn wir nächste Woche sehen wir den zweiten Teil derselben Predigt. Wenn jemand denkt, Pastor, das sind so viele Dinge, wo du dich nicht mal drauf beziehst, das ist ein bisschen, wir werden nochmal auf diesen Text zurückkommen. Wir geben uns die Freiheit, das deutlicher, tiefer noch zu betrachten. Vers 1, Paulus hat nun verbindet nun Kapitel 4 bis mit 5. Wir sind gerecht, nicht durch die Werke des Gesetzes, nicht durch die moralischen Dinge, die wir tun können, sondern die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jesus ist der, der das Gesetz voll erfüllt hat. Alle Buchstaben, alle Vorgaben, die zu erfüllen waren, die Gott an die Geschöpfe gestellt hat, die in seinem Bild geschaffen sind. Und wir haben all diese Dinge, wir haben all diese Gebote übertreten. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und diesen Gehorsam, den Jesus erfüllt hat, der wird uns angerechnet. Das ist so essentiell. Durch unseren Glauben an Christus, durch das Vertrauen, es ist in der Person Jesu Christi begründet und in seinem Werk. Er hat das Gesetz nicht nur gehalten und die Gebote des Gesetzes, sondern er hat auch die Strafe erduldet, die das Gesetz für uns fordert. Die Strafe, die wir verdient haben, weil wir das Gesetz nicht gehalten haben und die Dinge getan haben, die das Gesetz verbietet. Und in Kapitel 4 sagte Paulus, das war schon im Alten Testament sichtbar. Das ist nicht nur neutestamentliche Revolution, die Lehre hätte sich geändert. Denn es gab eine Zeit, wo Männer, Frauen und Kinder durch ihre Werke gerecht wurden. Nein, selbst Abraham, der Vater des Volkes Israels, er selbst wurde gerecht erklärt durch die Verheißung, durch den Glauben. Menschen wurden immer gerechtfertigt durch den Glauben. Und so sagt Paulus hier, deswegen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, oder als ein Resultat dieser Rechtfertigung, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden. Als ich zu diesem Abschnitt der Schrift kam und begonnen habe, das zu studieren, das ist das Erste, was ich immer mache. Ich schlage es im Griechischen auf und ich tue mein Bestes, um das zu übersetzen. Und ich verbringe Zeit damit, mit jedem Wort in diesem Vers. Versuche, den Aspekt zu verstehen, das Gewicht dieser Worte, die Verbformen. Und dieser Vers ist ziemlich deutlich, sehr einfach. Er ist nicht kompliziert, er ist nicht unklar. Und wenn ich meine kleine Übersetzung hier schreibe und in Teile zerlege, dann kam ich zum Wort Frieden. Und im Griechischen ist das deutlich. Es ist nicht undeutlich im Griechischen. Aber ich bin konfrontiert, ich muss das euch irgendwie klar machen, denn wenn ich zu euch Frieden sage, dann hat jeder eine bestimmte Ansicht darüber. Es ist kein schwieriges Wort. Wir benutzen dieses Wort Frieden alle Zeit, im Gespräch mit anderen Personen. Oder wenn wir zum Beispiel ein Kind anschreien und sagen, gib mir nur 3 Minuten Frieden. Oder wenn es um die Zustände in dieser Welt geht, der Mangel an Frieden. Ich bin sogar damit konfrontiert, dass es wahrscheinlich das häufigste gebräuchliche Wort von bekannten Leuten ist. Wenn jemand Bekanntes gefragt wird, was wünschst du dir für die Welt? Ja, Frieden. Aber was bedeutet Frieden für mich? Was bedeutet Frieden wirklich? Das ist eines dieser Worte, die wir im Kontext betrachten müssen. Nicht nur im Kontext von den Schriften des Paulus, sondern auch im Kontext dessen, was der Gott des Himmels offenbart hat. Frieden können wir vielleicht auch mit mit Ruhe, mit Beschaulichkeit übersetzen. Ein bis zweimal in der Woche, ob es in meinem Büro ist, das etwas weiter weg ist von den Kindern, also im Kellerraum, Kellerbüro in Böblingen. Wenn ich Ruhe, wenn ich Zeit verbringe, um Ruhe zu haben, um den Kopf zur Ruhe zu bringen, dann kann ich, das ist eine Art von Frieden, wenn ich mal Ruhe habe. Und das ist das, was viele Leute als Frieden bezeichnen. Ich sage nicht, dass es kein Frieden ist, es ist eine Art von Frieden. Aber die Bedeutung, die Paulus hier hat, wenn er Frieden sagt, dann ist das nicht nur Ruhe oder Beschaulichkeit, sondern mehr. Denn er redet von Frieden. Eine andere Bedeutung, die wir von Frieden haben, ist zum Beispiel militärischer Frieden. Wenn ich jetzt an den koreanischen Krieg denke, der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea, wo die Vereinigten Staaten und andere Nationen auch mit involviert waren, auf dieser koreanischen Insel, wo ist der Frieden? Wo ist dieser Frieden nun erhalten heute? Und ich meine nicht mit Nuklearwaffen oder mit irgendwelchen Armeen, die aufeinander zeigen, sondern diese demilitarisierte Zone, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Das ist ein Ort, wo die Wächter auf der einen Seite stehen und die auf der südkoreanischen Seite sind Wächter und das Personal. Und es ist vereinbart, das ist ein Vertrag. Wir werden nicht in diesem Bereich kämpfen. Aber es ist eine Spannung da. Es ist erschreckend, denn es ist ein zerbrechlicher Frieden. Es ist ein Frieden ohne Versöhnung. Es ist ein Krieg, der in Ruhe gesetzt ist, aber es ist keine Beziehung, die wiederhergestellt ist. Könnt ihr hier, es gibt verschiedene Arten von Frieden. Und ich möchte euch heute Morgen darauf hinweisen, was für einen Frieden Paulus hier beschreibt. Nämlich einen Frieden, der Epheser 2 reflektiert und Römer Kapitel 1 und ganz viele andere Verse, die die Feindschaft beschreiben, die zerbrochene Beziehung, die Rebellion der Menschen gegen Gott, seinen Schöpfer, dieser Krieg der Herzen, des Verstandes und des Willens, wo Wahrheit und Lüge gegeneinander streiten, wo das Geschöpf gegen den Schöpfer aufbegehrt. Paulus sagt, es ist nicht nur so, dass Feindschaft nun beiseite gelegt wird, sondern die Beziehung hat sich verändert. Es ist eine grundsätzliche Veränderung geschehen durch die Rechtfertigung aus Glauben. Und du kannst sagen, aber Pastor, wo kriegst du das her? Dieser Vers der Schrift sagt, hier macht doch keine genaue Unterscheidung des Wortes Frieden, dass jetzt Ruhe und Beschaulichkeit oder demilitarisierte Zone diese oder versöhnter Frieden, diese Unterschiede stehen doch hier nicht im Vers, oder? Nun, es kommt darauf an, wie Paulus das sagt. Es liegt daran, denn Paulus sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir müssen also bedenken, was Jesus getan hat. Wir müssen uns die Frage stellen, wer ist er und was hat er für uns getan und wir, in welcher Beziehung stehen wir zu ihm? In Vers 1 steht ja, so werden wir gerechtfertigt durch den Glauben. Aber was hat er getan? Was hat Jesus Christus getan? Freunde, es gibt zwei Aspekte des Werkes Christi. Es gibt seinen Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Er hat jedes Gebot Gottes in diesem Leben gehalten. Er hat getan, was vom Gesetz gefordert war. Aber das ist nicht alles. Er hang am Kreuz und hat die Gewalt des Zornes Gottes ertragen. In seinem Leib hat er als ein Stellvertreter für uns und als ein Opfer für Sünden, als eine Versöhnung, hat er selbst den vollen Zorn Gottes ertragen über all diesen Krieg, den das Herz des Menschen gegen Gott geführt hat. Die Raketen sind geflogen und sie sind auf Christus getroffen. Der Zorn ist ausgeschüttet. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan Und die Schuld der Sünde ist vollkommen gesühnt im Leib Christi. Es ist keine demilitarisierte Zone, es ist keine kurze Ruhe oder Beschaulichkeit, sondern der Zorn Gottes an unserer Stelle hat Christus ihn getragen. Der Zorn Gottes wurde ausgegossen. Der Gerechtigkeit Gottes wurde Genüge getan im Leib Christi, wie er an diesem Holz gehangen ist. Und so ist der Frieden, den wir mit Gott haben, so viel größer als nur das Unterlassen von Feindseligkeit. Es ist Versöhnung. Es ist nicht nur so, dass er nicht willens ist, die Hand gegen uns zu erheben, sondern jetzt, nachdem seine Hand erhoben wurde, ist er nun willig, uns zu umarmen. Da ist kein Zorn mehr. Da ist keine Schuld mehr übrig. Da ist Frieden zwischen dem gerechten Gott und seinen versöhnten Geschöpfen durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wunderbarer Frieden. Verlässlicher Frieden. Frieden, der nicht gebrochen werden kann. Frieden, der nicht an unserem Tun hängt, sondern an der Verheißung und am Blut Gottes. Blut Christi. Der Frieden, den wir mit Gott haben, wenn wir glauben an seinen Sohn. In Vers 2 gehen wir weiter. Paulus beschreibt ein anderes Geschenk dieser Lehre der Rechtfertigung. Diese Liste, ich breche diese Liste etwas herunter. Es ist die Gegenwart Gottes, das zweite Geschenk. Dieser Zugang zu Gott. Paulus geht weiter, durch Christus, wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zugang. Durch ihn haben wir Zugang erlangt zu der Gnade, durch den Glauben, zu der Gnade, in der wir stehen. Die Sprache des Zugangs ist hier: nun kannst du dahin gehen, wo du vorher nicht hingehen konntest. Das ist wie ein Ticket, ein Recht, eine Berechtigung, wie ein Pass, eine Berechtigungskarte, wo ihr nun zu einem Ort gehen könnt, wo ihr nicht hingehen konntet. Das macht Sinn, denn worüber wir geredet haben soweit, ist diese Idee, dass ein Sünder mit seinem Gott versöhnt werden kann. Die Beziehung vor dieser Rechtfertigung war wie: es war Krieg, das war keine fröhliche Beziehung, es war eine Beziehung voller Zorn. Es war eine erschreckende Sache. Etwas, das uns mit Furcht erfüllen sollte. Und ich frage mich, um das deutlich zu machen, auch einen persönlichen Kontext: wart ihr jemals in einem Kampf mit jemandem verwickelt? Ich meine, es ist nicht ein Faustkampf, aber vielleicht einfach nur ein Streit, eine schlechte Auseinandersetzung, ein Bruch in der Beziehung. Oder Kinder, habt ihr vielleicht mit Mama oder Papa Probleme gehabt oder mit Geschwistern? Vielleicht Männer, Ehemänner und Ehefrauen oder Freunde oder irgendjemand mit Freunden, mit Mitarbeitern oder mit Fremden? Wart ihr in einem Umstand, wo es eine bedeutsame Uneinigkeit gab, die euch auseinandergerissen hat und wo ihr dann diese Beziehung in Brüchen gesehen habt? Ich war in so einer Situation. Als Pastor habe ich auch einige Beziehungen beraten und habe auch gesehen, wie dieser Frieden, habe gesehen, wie Frieden zurückkam und wie Feindschaften geendet haben. Aber habt ihr das mal gesehen? Ja, ihr habt keinen Krieg mehr. Ihr vergibt vielleicht sogar der Person, aber ihr wollt nicht wirklich in ihrer Nähe sein. Da ist er zufrieden, aber er ist irgendwie unvollständig. Ich möchte nicht mehr kämpfen, ich möchte das hinter uns bringen, aber du bleibst auf deiner Seite vom Raum, ich bleibe auf meiner Seite. Wir brauchen eine Pause, wir brauchen vielleicht einen Monat Pause voneinander und dann kannst du mich wieder anrufen. Das ist fehlende Versöhnung. Es ist dieses Bedürfnis, ja, da ist Frieden, aber da ist keine Beziehung, da ist eine Beziehung nicht mehr wiederhergestellt worden. Aber Paulus sagt, Wenn wir Glauben an Christus haben, dann ist es nicht nur, dass die Feindschaft und diese Feindschaft zwischen Gott und Menschen nun geendet hat, sondern die Beziehung ist wiederhergestellt. Sie kommen wieder zusammen. Da ist wieder echte und wahrhaftige Zusammenkommen von Geschöpf und Schöpfer. Ich kann das auf verschiedene Weisen illustrieren, um euch eine Ahnung bekommen. Der Prophet Jesaja in Kapitel 6, Vers 5, als wir diese wunderbare Vision haben, des Propheten Jesajas, wie er die Herrlichkeit Gottes sieht. Da habt ihr diese großartige Darstellung, wie Gott auf dem Thron sitzt und der Saum seines Gewandes füllt den Tempel und durch seine Stimme erschüttern werden die Fundamente des Tempels erschüttert und zittern. Und was sagt Jesaja? Er sieht das alles als ein einfacher Mensch und er ruft aus, als er den Herrn sieht: Wehe mir, ich vergehe. Wehe mir, ich vergehe. Das hebräische Wort hier mit vergehen übersetzt heißt, denn ich vergehe, das wurde hier richtig übersetzt. Ich fürchte mich vor dem Tod, dass dieses Gewicht darin, wehe mir, denn ich vergehe, ich sterbe. Eine Todesangst hier. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Lass uns das kurz herunterbrechen. Denn Jesaja lehrt uns hier, wie wir uns selber vor dem Herrn sehen sollten. Nochmal, er hat nicht nur ein Bild der Herrlichkeit Gottes gesehen, er hat nicht einmal den Herrn im Angesicht gesehen, sondern nur ein Bild der Herrlichkeit Gottes in seiner Herrlichkeit. Und er ist zu Tode erschrocken. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das sagt er. Dieser Gott ist heilig und ich bin ein Sünder. Und deswegen erzittert er. Und dann denkt er an sich und sagt, nicht nur bin ich ein Mann mit unreinen Lippen, sondern der ganze Haushalt meiner Familie ist unrein. Das ganze Volk, wir sind alle ein Bündel von sündigen Menschen, alle zusammen. Diese unreine Lippen beschreibt hier ein verfluchtes Volk. Wie kann ich ihn loben? Er schaudert und er fürchtet um sein Leben. Denn durch die Sünde seiner eigenen Seele fühlt er sich nicht zu Hause oder willkommen in der Gegenwart Gottes. Denn es ist, als er in die Gegenwart Gottes tritt, da werden all seine Sünden offenbar und der Zorn Gottes gegen Sünde wird deutlich. Und er nennt Gott den König, den Herrn der Herrscher. Dieser Titel Gottes ist ein militärischer Titel, also ein Titel voller Macht, der Gott der Armeen. Jesaja, er zittert vor der Gegenwart Gottes, denn er fühlt das Gewicht seiner eigenen Schuld und er fühlt die Heiligkeit Gottes. Was sagt Paulus hier? Er sagt, wenn du gerechtfertigt wurdest durch den Glauben, wenn du an Jesus Christus geglaubt hast und seine Gerechtigkeit empfangen hast, dann ändert sich das alles. Das alles verändert sich. Du stehst nicht mehr vor dem Herrn gekleidet in Schuld und Furcht und Horror, sondern du stehst lebendig auf deinen Füßen und freust dich und hast Zugang zu ihm durch die Gnade des Kreuzes Christi. Du bist nicht mehr erschüttert, sondern du bist zu Hause. Du bist wie ein Kind, das zum Vater geht und auf seinen Knien sitzt und seine Stimme hört. Du bist wie ein Feind, du bist nicht mehr ein Feind, der sich mit einem größeren Feind trifft, sondern du bist ein versöhntes Geschöpf, das mit dem Schöpfer versöhnt ist. Nun ein Kind Gottes ist. Wir haben Zugang erlangt, das sagt Paulus hier. Wir haben Zugang erlangt durch den Glauben, durch diese Gnade, in der wir stehen. Keine Furcht, sondern Lieben. Keine Furcht vor dem Tod mehr. Das ist doch wunderbar, was er sagt. Eine grundsätzliche Veränderung hat stattgefunden. Wir sind nicht mehr überwältigt von Furcht, sondern wir sind umfangen von den Armen des Vaters. Er geht weiter im zweiten Teil von Vers 2, der Ruhm Gottes. Ich habe lange überlegt, wie kann ich im Englischen hat Nick versucht, drei gleiche Worte zu finden. Ich habe das jetzt nicht so übersetzt. Im zweiten Teil von Vers 2 sagt Paulus, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also nicht nur, dass es keinen Krieg mehr gibt. Es ist nicht nur ein freier Zugang und Annahme ohne Schuld vor Gott, sondern es ist Lobpreis vor Gott. Es ist ein freudiger Lobpreis. Und das ist bedeutsam, oder? Was ist die Sprache des Krieges, außer zusammengebissene Zähne und Zorn und Beleidigungen und Lästerung? Das ist die Sprache des Krieges. Was sagst du zu deinem Feind als nur die schlimmsten Dinge, die du dir ausdenken kannst? Das Allerschlimmste. Jemand, von dem du entfremdet bist und kein Bedürfnis hast, in der Nähe zu sein. Keine Frieden, keine Gemeinschaft. Was passiert? Es ist keine freudige Sache. Es ist im besten Fall ein kalter Krieg und im schlimmsten Fall viel, viel schlimmer. Und Paulus sagt, in Jesus Christus ist es nicht nur eine Versöhnung da, sondern Worte des Lobpreises aus einem Herzen von Menschen, die Feinde waren, aber nun Kinder Gottes sind. Ich habe über diesen Abschnitt nachgedacht. Und auch heute Morgen habe ich über eine Geschichte nachgedacht, die ich mit euch teilen will. Gestern bin ich gefahren. Elise und die Jungs waren in einer Kaserne und ich hatte Owen. Und selten bin ich ganz allein mit Owen im Auto. Normalerweise bin es ich und die anderen zwei Jungs und Owen. Meistens habe ich alle drei oder keinen. Aber jetzt waren es nur ich und Owen. Und er ist hinten und er plappert einfach. Er ist ja ein Jahr alt. Er benutzt keine klaren Worte. Er babbelt sehr viel. Prabbelt. Und ich rede ein bisschen zu ihm und ich habe überlegt, das Radio anzustellen. Und ich habe ihn noch nie etwas tun hören, was er noch nicht getan hat. Er versucht in seinem Prabbeln mit dem Ton des Radios mitzuhalten. Und er versucht ein bisschen zu singen. Er singt nicht mit intelligenten Worten, aber aus dem Inneren seines Herzens, da höre ich wirklich zu, ich drehe die Musik etwas leiser, sodass ich sie noch hören kann, aber ich höre ihn, denn es ist wunderbar, einprägsam, vielleicht nicht für euch, aber für mich als Vater. Was ich als Vater tue, tue ich das, was jeder gute Vater tun würde. Ich nehme das Lied und mache eine Adaption. Ich verändere den Vers, also Rocketman. Rocketman wird nun zu Owenman. Und ich singe mit und er lacht. Und wir kommen näher zu Elise und den anderen Jungs. Und dann kommt hier eine Ampel und von Stuttgart und ich singe Owenman und er lacht und singt mit. Und ich bin von dieser Realität so getroffen. Warum singt er? Warum singe ich? Weil wir glücklich sind. Weil wir glücklich sind. Und dieses letzte Geschenk, dieser Lobpreis Gottes, da sagt Paulus Folgendes. Sie freuen sich. Sie erheben Gott. Sie jubeln über Gott in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ein Mund, der einst bitter und zornig war wegen dem Krieg und der Sündigkeit des Herzens und der Ungerechtigkeit der Seele. Nun ist dieser Mund verändert, 180 Grad gedreht, um nun zu loben. Er hat sein Auge hier auf etwas fixiert, seht ihr das? Das Wort Hoffnung, diese wundervolle Hoffnung. Wir loben Gott. Wir freuen uns in der Hoffnung. Ihr habt eine Ahnung davon, aber ich möchte euch eine einfache Definition geben. Hoffnung ist Glauben, der nach vorne blickt. Glauben, der seinen Blick auf den Horizont richtet, auf etwas, das kommt. Oder? So sagt Paulus, wir freuen uns im Herrn, denn wir schauen auf etwas, das kommen wird. Und was sagt er uns, das ist? Die Herrlichkeit Gottes. Das ist die deutlichste diese Aussage, die Herrlichkeit Gottes. Wie kann man das erklären? Es ist nicht weniger als das. In seiner Gegenwart zu sein und in seiner Liebe zu stehen und in seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit und seinen Zorn zu wissen und sein Königreich und seine Verheißungen und seinen Sohn und zu wissen, wie seine Hand sich anfühlt, ohne Furcht vor dem Tod, sondern mit der Gewissheit des Lebens. Nicht weniger als das. Es ist einfach nur Gott zu erkennen. Mögen wir ein bisschen zurückgehen. Paulus spricht hier oder hofft hier auf eine besondere Herrlichkeit. Ich denke, das ist mit einbezogen. Die Erneuerung der Körper derer, die an Christus glauben. Die Verheißung, die Jesus auch gibt. Die Beschreibung seines Zurückkommens. Leiber werden auferstehen. Sie werden in Gerechtigkeit auferstehen. Die Hoffnung der Gerechtigkeit. Aber das ist nicht alles. Denn an diesem Tag der Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht nur so, dass wir neue Leiber haben werden, sondern wir werden ihn treffen und von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Mit seinen Nägelmalen an Händen und Füßen. Wir werden ihn nicht als Feind sehen, sondern als Freund. Ein König. Ein Bräutigam der Braut. Und Paulus sagt, und so freuen wir uns. Wir rühmen uns. Allgemein wollen wir sagen, was ist das Geschenk der Rechtfertigung? Was werden wir auch nächste Woche betrachten? Unsere Beziehung, die wiederhergestellt ist, gegründet auf Liebe und ermöglicht durch das Blut Jesu Christi. Kennst du Christus? Wenn du auf ihn gehofft hast, dann ist das, was du hast, das ist deins. Das ist nicht nur etwas in der Zukunft, sondern halte dich jetzt an ihn. Und wenn du den Herrn nicht kennst, und wir haben das heute Morgen betrachtet haben, und du hörst all diese Lehre von der Schrift und das Lesen dieses Teils der Schrift, und du denkst, dass das klingt nicht wirklich spaßig, das ist erschreckend, dann halte ich dieses einfache Angebot vor dich. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, als Herrn und Retter, dann kann all das dein sein. Jesus fordert dich nicht auf, besser zu werden und dann zu kommen, sondern komme, wie du bist. Jesus nimmt Sünde an durch Glauben, nicht durch ihre Werke. Freunde, möchtet ihr den Herrn Jesus Christus erkennen? Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriften, die du uns gegeben hast, und wir staunen darüber, wie du mit deinem Volk umgehst und wie du mit uns eine Beziehung hast, mit uns, die wir dich erzürnt haben und abgelehnt haben, dass du deinen Sohn uns gegeben hast, dass wir an ihn glauben mögen und niemals verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde segnest, dass du uns hilfst, uns an diesen wunderbaren Verheißungen festzuhalten, dass wir uns freuen mögen und rühmen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.